Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und auf diesen Cast heute Morgen habe ich mich besonders lang gefreut und das liegt an dem Gast und zwar der wunderbare Flo Krapp ist mal wieder dabei. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und warum ich mich so lange gefreut habe, ist, weil du früher ja gefühlt jede Woche bei uns mal zu Gast warst und jetzt irgendwie dich sehr, sehr rar gemacht hast, sowohl Social Media mäßig als auch Podcast Gast mäßig. Woran liegt's?
Ja, wie soll man sagen, das Schicksal der Festanstellung hat bei mir zugeschlagen. Nein, ich war das letzte Jahr in den letzten Zügen sozusagen meines Masterstudiums, hatte deswegen viel um die Ohren, habe gleichzeitig bei einer Firma angefangen zu arbeiten, wo es mir sehr viel Spaß macht zu arbeiten. Und da habe ich dann nach dem Masterstudium gleich fest angefangen zu arbeiten und ja, da ist man dann irgendwie plötzlich unter der Woche ganz schön gefesselt und kommt dann weniger zu Sachen, die vielleicht irgendwie, die man früher so als Student irgendwie ja mal so locker nebenbei gemacht hat, kriege ich jetzt nicht mehr so hin. Und
klar, und du hattest auch den Vorteil, dass du halt durch deine Tätigkeit für Metal Hammer, wo du ja die Games-Rubrik betreut hast, da hast du halt auch einfach mal irgendwie Spiele sowieso angeschaut für den Artikel und dann war es kein großer Zusatzaufwand, das dann auch nochmal bei uns mit als Thema zu besprechen. Ne?
Genau, das muss ich dazu sagen, das mache ich immer noch, das geht mit meinem neuen Arbeitsgeber auch und auch vom Metal Hammer aus, also ich darf da immer noch Spiele anschauen. Das Problem war aber auch oft so, ich hatte das Spiel dann irgendwie so, dass ich sagen kann, ja, jetzt kann ich casten und dann habe ich genau da meinen Podcatcher aufgemacht und dann ihr so, ha, jetzt haben wir das Thema schon. Und dann ich so, ja gut, jetzt brauche ich auch nicht mehr schreiben. Und dann habe ich immer so glorreiche Ideen wie, hey, ich könnte doch eigentlich bei dem bei der Jahresvorschau mitmachen. Ja, haben wir schon im Kasten. Okay, ich habe da, ist auch schon wieder ein Podcatcher. Na gut, also ich war einfach immer zu langsam. Können wir es auch so einfach zusammenfassen.
Okay, ja, das ist natürlich ein nachvollziehbarer Grund. Erzähl doch mal was von deinem neuen Job. Ich habe nämlich irgendwann mal mitbekommen, beziehungsweise du hast es mir halt mal erzählt, dass du dort irgendwie so User-Interface-Design machst. Das hört sich total spannend an. Was macht man denn da genau?
Ich schimpfe mich jetzt UX und Interaction-Designer. Im Endeffekt ist es so, wir machen Web-Apps und Apps für verschiedene Kunden, also ganz klassische Agenturarbeit und ja, User-Interface, das heißt, ich überlege mir, wie könnten User Interfaces für Anwendungen in, keine Ahnung, gewissen Bereichen ausschauen. Also wie könnte jetzt eine App für einen Lieferversand ausschauen, für einen Autohersteller, egal wie. Und sowas machen wir. Ist super spannend, aufgrund dessen, dass man halt verschiedene Kunden hat, immer verschiedene neue Anforderungen hat. Bei mir jetzt dieses User Experience heißt sozusagen, dass man sich da ganz speziell auf den User, also den Nutzer einlässt, da Fragen stellt, Konzepte entwickelt, dann immer wieder über den Haufen wirft, dann testet. Und das macht echt unglaublich viel Spaß, weil es einfach sehr abwechslungsreich ist. Und nebenbei beschäftigen wir natürlich auch, was das Tolle ja an Spielen ist. Das sind ja die schönsten Interaktionsmöglichkeiten und User Interfaces, die man sich vorstellen kann. Weil man halt einfach haptisch mit Sound und visuell einfach ein tolles Feedback kriegt. Deswegen finde ich Spiele auch aus dem Aspekt immer super spannend.
Und du bist eben gar nicht so weit weg von der Spielentwicklung, ne? Weil ich habe kurz zum Hintergrund mal auf irgendeiner Konferenz, Messe oder was weiß ich was, da habe ich einen von BMW kennengelernt und der war früher in der Games-Branche und arbeitet jetzt bei BMW eben auch in diesem User-Interface-Bereich und sowas. Und der hat dann eben auch gesagt, ja, also die neuen Autos sind so komplex, also die haben halt komplett vernetzte Navigationssysteme dabei mit irgendwie, wo alle Funktionen des Autos und Navigation, Radio, Bordcomputer, was weiß ich was, alles in diesem einen Monitor da geregelt wird. Und da ist es halt total wichtig, dass du ein intuitives Interface hinbekommst, weil der Autofahrer muss sofort verstehen, wie er dieses Ding bedient. Und dass da eben auch die Spieleleute halt im großen Vorteil sind, weil sie halt schon seit 35 Jahren irgendwie User-Interfaces machen, die die Spieler instinktiv verstehen müssen, wo die Autobranche bisher, also es hat sich jetzt in den letzten Jahren natürlich auch massiv gewandelt, aber relativ wenig Erfahrung hatte mit, weil die brauchten halt ein Lenkrad, ein Bremspedal und ein irgendwie Kupplungsding und Gangschaltknüppel und da haben sie halt ein paar Symbole draufgeklebt und einen Blinker und so und da hat sich dann nicht viel geändert. Aber mittlerweile sind das ja voll vernetzte Computersysteme und da ist es halt wichtig, dass man da auch ein Interface reinbekommt, was der User versteht.
Ja, das kann ich auch jedem empfehlen, der sich mit Spielen auseinandersetzt oder das vielleicht sogar studiert hat und sagt, oh, irgendwie finde ich aber hier in Deutschland nichts mit Spielen und ins Ausland mag ich auch aktuell nicht gehen. Die Autobranche ist da extrem am Suchen. Ich glaube, es gibt jetzt auch von BMW sogar eine eigene Games-Entwicklung sogar schon. Also habe ich letztens auf LinkedIn ein Profil gesehen, der ist Head of Game Development bei BMW. Ist auch immer spannend, weil dort immer Bachelorarbeiten ausgeschrieben werden. Zum Beispiel Kartenvisualisierungen mit der Unreal Engine für Navigationssysteme. Also es ist genau das, was die Spiele sozusagen schon Ewigkeiten machen. Also Karten visualisieren, Maps zeigen, Point of Interest zeigen auf einer Karte und das möglichst verständlich für jedermann. Versucht natürlich jetzt die Automobilbranche auch, wie du schon gesagt hast, da zu integrieren. Also es ist ein super spannendes Feld. Und was halt auch beim Fahrzeug ist, du hast ja da nicht nur dieses Visuelle, sondern eben auch Haptik. Also wie fühlt sich das Ganze an? Und das hast du ja bei Spielen durch Controller auch. Mhm. Und was man noch dazu sagen muss, ich glaube 2020, darf man mich jetzt nicht festnageln, glaube ich, fällt das Gesetz, dass man die Achse immer mit einer Lenkstange, mit dem Lenkrad verbunden sein muss für ein Fahrzeug.
Ah ja, okay, dann ist Drive-by-Wire, wie das so schön heißt, im Denglisch erlaubt. Also sprich, aktuell ist es noch so, wenn die Servolenkung ausfällt, dann wird's zwar schwer, aber du hast trotzdem immer noch eine mechanische Verbindung und kannst das Auto immer noch lenken. Rein technisch wäre es aber schon möglich, im Grunde halt ein Drive-by-Wire, also du lenkst oben am Lenkrad und es wird nur noch ein elektrischer Impuls an irgendeinen Lenkmotor weitergegeben, der dann die Reifen eben lenkt und das ist dann tatsächlich erlaubt. Weiß man immer nicht, was man davon halten soll. Also es wird wahrscheinlich in 99% der Fälle nichts passieren, aber man fühlt sich dann trotzdem immer ein bisschen unwohl, ne? Wenn man weiß, ach herrje, wenn jetzt mal diese Elektrik ausfällt, dann kann ich nicht mal mehr lenken mit dem Scheißteil, ne?
Ja, vor allem, wenn man sich so die aktuelle Softwareentwicklung anschaut, dass man sagt, die Software wächst beim Kunden, macht natürlich beim Auto so, ist halt immer so, ja, ich sehe es auch gespalten, aber es ist halt so, ich finde es auch spannend, weil man dann halt sagen kann, hey, brauchen wir dann überhaupt ein Lenkrad? Wie schaut's mit Joysticks aus? Oder können wir ein Fahrzeug wirklich wie mit einem Controller lenken? Oder brauchen wir überhaupt irgendwie sowas wie ein Eingabegerät, sondern haben einfach nur noch Handgesten für Geschwindigkeit nach vorne und können das Ganze mit einer Mini-Kamera tracken, wie von einer Kinect oder so, dass wir es dadurch steuern können. Also, aber wenn wir dann sagen, die Gestensteuerung ist so genau wie bei einer Kinect, dann möchte ich damit auch nicht mehr fahren. Also,
das Geile ist, hast du schon mal so ein selbst einparkendes Auto gesehen? Warst du da schon mal drin?
Nee, ich war leider nur nicht drin
gesessen. Achso, okay. Ja, weil ich habe nämlich einen Kumpel, der bei BMW in der Entwicklung arbeitet und der hat natürlich dann immer die fettsten, neuesten Karren irgendwie mal so übers Wochenende zum, also natürlich müssen da Kilometer gefahren werden, um die Autos zu testen. In Wirklichkeit machen die das halt natürlich auch am Wochenende, weil sie einfach Bock haben, mit den neuen fetten Karren zu fahren. Und der kommt dann immer halt irgendwie mit so einem, weiß ich nicht, 47er oder was es ist oder so, also irgend so ein riesen 12 Liter 7er BMW da an. Und da haben wir halt einmal dieses Selbsteinparken ausprobiert und es ist schon sehr, also einerseits ist es schon sehr cool, andererseits ist es auch irgendwie so ein bisschen ein ganz komisches Gefühl, weil du drückst halt auf diese Taste, dann fährt das Auto, scannt quasi mehr oder weniger die Lücke ab, während du dran vorbeifährst und dann lässt du das Lenkrad los, musst nur noch irgendwie kurz ein bisschen Gas geben und dann fährt der einfach im Prinzip perfekt in die winzigste Lücke rein und parkt halt genau perfekt ein. Aber du hast halt schon irgendwie ein komisches Gefühl, wenn du einfach so drin sitzt und merkst, du bist jetzt eigentlich nur noch Passagier und die Elektrik hat jetzt übernommen und du kannst in dem Fall jetzt, also du kannst natürlich immer eingreifen, aber im Grunde fühlt man sich da schon etwas merkwürdig. Aber
ja, ich finde das spannend. Also klar, das fängt jetzt bei so selbst einparkenden Sachen ein, aber wenn wir dann weiterdenken, irgendwie, dass wir sagen, so vollautomatisiertes Fahren ist, glaube ich, super spannend für Pendler, dass ich dann da drin gleich komplett arbeiten kann. Also da, also wenn man sie, wenn man jetzt immer positiv denkt, hat das viele Möglichkeiten, hat natürlich auch bestimmt tausend Nachteile und Gefahren und ethische Fragen, wie was passiert, wenn ein Unfall ist, wer hat dann gebremst, war es die Software oder war der Fahrer nicht aktiv?
Ja, genau. Deswegen musst du zum Beispiel auch ganz kurz, wenn ich dir ins Wort falle, Entschuldigung, deswegen musst du auch bei diesem Rückwärts-Einparken immer selber Gas geben. Also das Auto gibt nicht selber Gas. Weil, wenn du nämlich selber Gas gibst, dann ist es rein juristisch so, dass du tatsächlich immer noch am Steuer warst und dann zahlt es auch die Versicherung, wenn du theoretisch einen Unfall baust. Also, weil sonst kann ja theoretisch die Versicherung sagen, Moment, unser Fahrer hat ja gar nichts mehr gemacht, die Software hat eingeparkt, also holen wir uns vom BMW das Geld zurück, weil den ihr Softwareprogramm hat den Unfall gebaut und nicht unser Fahrer, der bei uns versichert ist. Und deswegen musst du eben noch aktiv Gas geben, damit, also der sorgt dann schon dafür, dass du nicht zu schnell Gas geben kannst, also aber du musst eben das Pedal betätigen, weil es dann rein juristisch so gilt, dass du dann immer noch aktiv da gefahren bist und nur Fahrhilfen dir geholfen haben. Und aber genauso, klar, da geben sich dann solche Fragen. Was ich gar nicht so verkehrt finde, sind tatsächlich so Autobremssysteme, also so automatisierte, die dann einfach halt, wo du sagst, ja, wenn da vorne ein Hindernis ist und ein Auffahrunfall, weil es gibt ja auch so Statistiken, dass die meisten Fahrer, also irgendwie nur 5% der Autofahrer, bremsen wirklich am Maximum. Also wirklich so, dass du sagst, die maximale Verzögerung wird erreicht. Und die meisten Auffahrunfälle passieren, weil die Leute gar nicht hart genug bremsen. Und wenn du halt einfach sagst, hey, wenn der sieht, hey, in 100 Metern ist das Stauende, dann haut er halt voll in die Eisen und schaffst dann halt, dass du noch zum Stehen kommst. Und so, das ist immer ein merkwürdiges Gefühl, wenn man selber fährt und merkt, wie einem die Elektrik immer mehr wegnimmt. Aber andererseits kann man natürlich auch einen Sicherheitszuwachs dadurch realisieren. Das hat immer zwei Seiten, die Medaille, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Na gut. Aber ich merke schon, es ist eigentlich fast nochmal ein Thema für einen Extracast, User Interface und Internet of Things und so Zeugs. Da können wir vielleicht tatsächlich mal schauen, ob wir da irgendwie noch einen zweiten Gast finden und da was planen. Aber wir haben tatsächlich für heute auch ein Spiel, zu dem wir jetzt mal kommen wollen, nach ungefähr 12 Minuten, wenn ich gerade auf die Uhr schaue. Wir reden über Lone Wolf, ein iOS-Spiel von FDG Entertainment. Das ist so ein kleiner Mobile-Publisher hier aus München sogar. Die haben Oceanhorn gemacht, diese Zelda-Hommage für iOS, falls du die mal gespielt hast.
Ich habe sie nicht gespielt, aber ich habe mal geschaut, was sonst noch rauskam. Aber ja, das ist ganz beachtlich, was da. Also für diesen kleinen Mobile-Publisher eigentlich ganz nette Games am Start. Und sowas wie Oceanhorn, ich habe es leider selber nicht gespielt. Ich habe nur mal bei einem Kollegen zugeschaut, der es auf dem iPad hatte. Ist schon beeindruckend. Also klar, die haben jetzt nur, sind nicht die Entwickler. Weil die Entwickler, glaube ich, von Oceanhorn, die machen jetzt dieses, haben dieses Slayen letztens rausgebracht. Also die sind gerade eher so auf diesem Retro-Trip. Fand ich ein bisschen schade, weil ich hätte gerne Oceanhorn 2 angespielt, wenn ich Oceanhorn 1 schon nicht gespielt habe. Aber ja.
Aber das kann ja immer noch sein und im Grunde ist ja Oceanhorn als Zelda, also als so klassisches isometrisches Zelda ja auch irgendwie eine Form von Retro. Ich finde, Nintendo schafft es zwar immer, das recht modern aussehen zu lassen wieder oder diese Formel immer wieder so zu überarbeiten, dass sie modern wirkt, aber im Grunde ist es ja auch Retro, ne?
Ja, ich bin da jetzt ganz auf die Grafik eingegangen, weil es schon sehr reduziert die Pixelgrafik ist, sind die neuen Spiele von denen.
Okay, dann geht's noch mal einen Tick weiter zurück dann.
Genau.
Okay, ne? Gut, Lone Wolf ist, glaube ich, von einem kanadischen Studio oder so, aber da liege ich vielleicht auch völlig falsch. Vielleicht habe ich das irgendwie nur falsch in Erinnerung. Auf jeden Fall, wie gesagt, FDG Entertainment ist der Publisher und deswegen bin ich auch darauf aufmerksam geworden, weil die schon immer irgendwie so ein kleines, nettes Portfolio an iOS-Sachen dann irgendwie haben. Und Lone Wolf, ich würde es jetzt mal beschreiben als 13, dieser Comic-Shooter, falls ihr noch jemand kennt, den es früher mal irgendwie auf der PS3 und Xbox 360 oder so, die Zeit müsste es gewesen sein, oder war es sogar noch früher, ich weiß gar nicht. 13 meets Hitman Sniper Challenge meets Film Noir als so um drei Genres oder drei Sachen mal mit in den Ring zu werfen, würde ich sagen. Stimmst du mir dazu?
Stimme ich dir zu, ja. Also für mich war es eigentlich wirklich auch so eine, vielleicht noch so eine, ja, fast Visual Novel, ganz vorsichtig ausgedrückt, weil man sozusagen zwischen den Missionen immer wieder wie Comic-Strips hat, in denen die Geschichte erzählt wird und auch wirklich klassisch durch Sprechblasen erzählt wird. Und dementsprechend kann ich dir da voll zustimmen. Also es ist ein schöner Genre-Mix, der natürlich auch so seine kleinen Problemchen hat. Aber das ist insgesamt, finde ich, ein ganz rundes Paket.
Genau, also es wurde so ein bisschen beworben als Scharfschützenspiel mit Story, und die Story beschränkt sich tatsächlich, oder das heißt beschränkt, aber die Story findet eben in diesen Comic-Panels statt, wie du richtig gesagt hast. Die sind, eigentlich sind das Stills, glaube ich, sagt man da so schön in der Filmmachwelt. Also das heißt, die sind nicht animiert, aber sie haben diese klassischen Kamerafahrten, dass du zum Beispiel auf einem festen Bild so eine Kamerafahrt hast und deswegen eigentlich schon so ein bisschen Action entsteht, oder dass zum Beispiel irgendwie zwei Figuren so sich aufeinander zubewegen, obwohl sie eigentlich nicht als solche animiert sind, aber durch diese leichte interne Bewegung sorgt dann schon dafür, dass so ein bisschen nicht ganz nur Comic, also ganz so statische Comic Atmosphäre entsteht. Und da ist es im Prinzip, ja, es ist nett, aber es ist im Grunde so eine Rache-Story, die da erzählt wird. Also es geht um so einen Sniper, den eben namensgebenden Lone Wolf, der für so eine Verbrecherbande, so ein Syndikat irgendwie angeheuert wird und dann also die Gegner dieses Syndikats ausschalten soll. Und also die Story ist jetzt nicht, er findet jetzt nicht irgendwie das Rad neu, war aber so ganz nett, um den einzelnen Einsätzen so ein bisschen ja, Rahmenhandlung zu geben. Und das eigentliche Spiel ist dann, ja, wie soll man es beschreiben, im Grunde ein Rail-Shooter ohne Rail, oder?
Ja, genau. Also das ist so, ich habe mir auch ganz lange überlegt, so wie kann man das am besten beschreiben, aber du sagst ganz gut, so ein Rail-Shooter ohne Rails, mit ab und zu ein bisschen Rätseleinlagen mit dabei. Also speziell bei den ein paar Sniper-Missionen hat man so, welche Ziele schalte ich als erstes aus, damit ich dann sozusagen die Mission abschließen kann. Das ist ein Teil, und dann gibt's so, ja, wie soll man sagen, so Angriffsmissionen und Verteidigungsmissionen, wo man dann, wo es auf die Geschwindigkeit und Reaktion ankommt, die fand ich immer ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ätzend. Mir hat dieses Knobeln, also wie schalte ich die Person am besten aus, was muss ich da machen, die haben mir am besten gefallen. Genau. Aber ansonsten sieht man halt, wenn man spielt, hört man den Lone Wolf atmen, sieht das Zielfernrohr, hat dann meist einen Bildschirm auf einen Bildschirmausschnitt, auf dem eben sich Figuren bewegen, die Ziele, und muss dann eben schauen, wie man sie ausschaltet. Ich habe es auch gesagt, vielleicht so ein bisschen teilweise, also bei diesen Angriffsmissionen, ein erweitertes Moorhuhn, wenn man sich das vielleicht so vorstellen kann.
Ja, die Angriffsmissionen, die fand ich tatsächlich auch irgendwie ein bisschen öde, weil die auch oft sehr anspruchsvoll sind. Also da machst du irgendwie eine Tür auf und hast dann einen Raum mit 5 Leuten, und die musst du halt wirklich in gefühlt einer Sekunde alle mit Headshot treffen, weil sonst wirst du tot, wenn du einen Treffer, weil du kannst dich ja nicht bewegen. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ich gehe mal wieder raus aus der Tür und gehe in Deckung oder so, sondern du siehst halt wirklich nur diesen Bildschirmausschnitt vor dir, so Moorhuhn-mäßig, und ballerst da halt drauf. Es ist auch nicht mit Touch, dass du auf die Ziele tippst, also dass du jetzt sagst, ich tippe jetzt der Reihe nach auf die Köpfe, sondern du musst halt wirklich mit diesen simulierten Steuerkreuzen, wie bei einem klassischen Ego-Shooter, wo du unten eine Waffe halt hast und ein Fadenkreuz in der Mitte, und du mit den simulierten Joysticks rechts und links auf dem iPad dann dieses Steuerkreuz hin und her bewegst. Was mir aber tatsächlich ganz cool gefallen hat, war wirklich die Sniper-Schüsse, weil da hast du dann echt dieses Fadenkreuz von dir, da hast du auch mehr Zeit, also da hast du jetzt nicht, weil da schießt meistens keiner auf dich, sondern du hast einfach einen Zielbereich vor dir, musst manchmal auch erst rausfinden, was dein Ziel ist, und es ist sogar eine, ja, recht anspruchsvolle Sniper-Mechanik, ne? Also es gibt dann irgendwie Wind und Distanz, musst du bedenken, also so dieses, okay, ab 100 Metern senkt sich die Kugel dann irgendwie um ein paar Zentimeter ab, das heißt, ich muss höher zielen, wenn der Wind von rechts kommt, dann muss ich irgendwie ein bisschen nach links zielen, damit ich genau das Ziel treffe, also es ist nicht einfach nur das Fadenkreuz ausrichten und dann draufhalten. Und dann noch dieses klassische, natürlich hat man halt eine leichte Bewegung beim Atmen, und die muss man auch mit einberechnen, dass man halt schaut, dass man dieses Fadenkreuz, was sich so leicht hin und her bewegt, genau im richtigen Moment dann irgendwie über dem Ziel fixiert und dann abdrückt. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Das Einzige, was so ein bisschen schade war, aber das ist halt so ein klassisches Tablet- oder iOS-Gaming-Problem, dieses, dass halt schon irgendwie ein haptisches Feedback fehlt, ne? Also ein Controller mit einem richtigen Abzug, der dann auch vibriert, wenn sich der Schuss löst, das, also ich finde, das macht halt schon nochmal immer atmosphärisch irgendwie was aus. Man denkt da gar nicht mehr dran, wenn man der Konsole spielt, aber wie wichtig halt auch schon so ein bisschen haptisches Feedback durch den Controller ist, ne?
Ja, absolut. weil so ist dieser schwere, also ich stelle mir das immer so vor, wenn ich so ein Scharfschützengewehr habe, dass das irgendwie so ein, dann hast du da so ein 500 Gramm oder ein Kilo Abzuggewicht, kenne ich mich nicht aus, also stelle ich mir das immer vor. Und dann braucht man irgendwie so ein bisschen, bis man dann wirklich sagt, so jetzt löse ich den Schuss. Und da ist es halt wirklich so ein, ja, da streicht man so leicht über dieses Patronen-Icon drüber und dann löst sich der Schuss.
Hast du den schon mal, hast du schon mal geschossen mit einem?
Nee, okay. Ich habe früher mit meinem Opa Luftgewehr geschossen in der Garage.
Das ist ja gar nicht so unähnlich so,
aber ich stelle mir das halt immer so vor, wenn du, weißt du, keine Ahnung, da bin ich natürlich durch Filme oder so geprägt. Ich war nie beim Bund jetzt, muss ich dazu sagen. Also habe ich da keine Erfahrung sammeln können. Aber ich stelle mir das halt immer so, wenn man das im Film sieht, da und dann hat der dann ein schweres Scharfes und dann, ja, stellt man sich halt irgendwie so vor. Ist vielleicht auch völlig falsche Vorstellung. Aber das fehlt halt. Was ich aber dafür finde, sie empfehlen ja auch am Anfang des Spiels, bitte mit Kopfhörern spielen. Das habe ich dann mal gemacht, weil am Anfang habe ich es nicht gemacht und dann habe ich es wirklich mit den Kopfhörern gespielt und da fand ich es gut, dass das eigentlich mit dem Sound viel abgefangen wird. Also das hat schon, der Schuss hat einen satten Sound und wenn man dann eben sagt, man hat...
Das Atmen auch, finde ich. Also
voll.
Dieses klassische, man hört nur das Atmen deines Scharfschützen und kurz bevor sich der Schuss löst, hält der dann auch die Luft an und du hältst dann automatisch auch mit die Luft an als Spieler. Voll. Ne?
Ja, voll. Also man hat sich dann so und dann, jetzt halt mache ich es. Also man hatte wirklich immer dieses und dann das war echt, das fand ich schon spannend. Also das war witzig. Also auch sich selbst zu beobachten, wie man da in diese Rolle bei so einem, ja wirklich eigentlich einfachen Game-Mechanik irgendwie da doch ganz schön involviert wird. Aber wie gesagt, kann ich nur empfehlen, dass man das mit Kopfhörern macht.
Ja, also wirklich, das fand ich eben auch die Stärke von dem Spiel, dass sie schon diesen Sniper-Moment, so dieses, du hockst irgendwie teilweise und später werden es dann echt große Distanzen, also da schießt du dann irgendwie über mehr als 500 Meter oder so, da musst du dann auch schon ganz schön ein Stück drüber zielen, dass du noch triffst. Es gibt dann, ich weiß nicht, ob du das alles freigeschaltet hast, gibt dann später so einen virtuellen Zielpunkt, also wo du dann automatisch die Distanz und die Windrichtung mit einberechnet hast und dann siehst du nicht unterhalb oder oberhalb des Fadenkreuzes siehst du nochmal so kleine grüne Leuchtpunkte und anhand dessen weißt du dann, wie du zielen musst, damit du auf die Distanz und bei dem Wind treffen kannst.
Ja, ich bin so in die typische, Freemium-Falle gestiegen, beziehungsweise gar nicht, ich würde es jetzt gar nicht Falle nennen. Ich habe es spielerisch leider nicht geschafft, alles freizuspielen, weil ich bin genau bei so einer Angriffsmission einfach hängen geblieben bin. Und da auch nicht weitergekommen bin. Das war einfach, fand ich viel zu schwer. Und dafür dann die Steuerung der normalen Maschinenpistolen viel zu ungenau. Und ich war dann so gefrustet, weil ich das, glaube ich, 40 Mal gestartet habe. Und wenn man es nicht freigeschalten hat, dann hat man auch wieder so eine Grenze drin, das durch ein Magazin und da hat man, glaube ich, 10 Versuche oder so, bis man dann halt wieder zeitlich warten muss. Aber das ist alles sehr fair geschaltet. Aber ich habe mir dann gedacht, so, ach komm, das nervt jetzt mit dem Warten, muss das jetzt einfach schaffen. Und da habe ich echt diese 1,99, habe ich mir gedacht, ich habe jetzt echt schon 2 Stunden Spaß damit gehabt. 1,99 ist ein faires Ding. Und was halt dann ist, das ist dann nicht so, ja, dann hast du 10-mal deine Zeit wieder aufgeladen, sondern dann schaltest du wirklich das Spiel sozusagen frei und hast es für immer. Und dann habe ich gesagt, okay, 1,99 für so ein Game, was mir Spaß macht, tut mir nicht weh. Und der Entwickler oder der Publisher hat ein bisschen was davon. Da ist es halt dann wirklich so, wer eine Herausforderung haben will in dem Spiel, dem kann ich das nicht empfehlen, weil du sozusagen bei diesen 1,99 Premium und dann schaltest du wirklich alles frei, kriegst 25.000 Credits, damit kannst du dir gleich das Top-Gewehr kaufen, Top-Zielfernrohre. Und dann das, was du jetzt erwähnt hast mit dem digitalen Zielpunkt, hast du dann einfach alles schon freigeschalten, einfach alles da. Dadurch wird das Spiel natürlich so für so Noobs wie mich akzeptabel. kann aber natürlich auch, wer ein bisschen auf Herausforderung steht, das nehmen, weil dann hat man wirklich so, okay, ich muss einfach, dass es auf diesen hellgrünen Punkt ist und jetzt drücke ich ab. Ja. Und das nimmt dann schon ein bisschen an der Herausforderung. Ich habe es mir dann selber bei den Sniper-Missionen dann wieder schlechtere Gewehre genommen, um da wieder ein bisschen mehr Herausforderung zu haben. Aber wo es mir halt extrem geholfen hat, war bei diesen Angriffsmissionen, weil ohne die wäre ich nicht klargekommen. Also das hat mich echt tierisch aufgeregt und deswegen habe ich das dann auch reingeschmissen. Das Geld.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich würde es auch in dem Fall gar nicht als Falle bezeichnen.
Weil, nee, genau, das war falsch ausgedrückt.
Also das Spiel hat halt leider sehr, sehr nervige Free-to-Play-Mechaniken. Also ich finde dieses, hey, du hast Aktionspunkte und die laufen einfach ab und wenn du die dann aufgebraucht hast, dann musst du irgendwie wieder 3 Stunden warten, bis sie sie wieder aufgeladen haben. Finde ich, das ist der Krebs des Free-to-Play, weil ich will doch spielen und dann, also ich habe nichts dagegen, wenn irgendwelche Waffenskins oder irgendwelche Bonussachen, also irgendwas, wo verkauft wird, wo man halt sagt, das braucht man nicht, das hat eher irgendwie so Vanity-Item-mäßig irgendwie kosmetischen Wert, aber dieses, dass das Spiel mich vom Spielen abhält und sagt, ja, wenn du jetzt irgendwie nicht 48 Stunden wartest oder Geld einwirfst, dann kannst du nicht weiterspielen, das finde ich unfassbar nervig. Und das hat dieses Spiel leider auch. Dann hat's natürlich dieses klassische nervige Casino-Werbung zwischen den Missionen, dass du halt am Anfang, was ist denn jetzt los? Und dann kommt halt irgendein Werbespot, der abläuft. Und ich habe dann auch sofort diese einmalig 1,99 bezahlt. Das heißt dann Premium-Account. Aber im Grunde ist es schon, wie du sagst, man zahlt halt einmal 1,99 und dann hat man alles freigeschaltet und es bleibt auch dabei. Also es ist nicht so dieses, zahl mal jetzt 1,99 und dann musst du aber irgendwie in 3 Tagen nochmal wieder 1,99 zahlen, um wieder irgendwie Aktionspunkte zu kaufen, sondern es ist halt dieses, einmal kaufen und dann hast du aber auch alles und dann ist auch alles raus, was irgendwie Free-to-Play-Nerv-Zeugs ist. Zeigt aber leider halt auch so ein bisschen, ne, wie der App-Store kaputt ist, ne? Also niemand traut sich mehr ein Spiel für 1,99 einzustellen, was jetzt für Lone Wolf absolut okay ist als Preis und auch insgesamt ja kein hoher Preis, aber es traut sich keiner mehr, sondern es muss als Free-to-Play angeboten werden und dann halt erst im Spiel die Kaufoption freischalten, weil du halt, wenn du für 2 Euro im App-Store bist, dann kannst du es halt auch gleich vergessen, weil das dann niemand mehr anschaut für den hohen, in Anführungsstrichen, Preis. Ne?
Ja, es ist echt traurig. Aber ich fand es schön, dass sie es gemacht haben, dass man wirklich alles freischalten kann, weil ich glaube, das letzte Mal, als ich hier im Cast war, haben wir über das Brothers in Arms gesprochen. Auch ein Mobile-Game und da haben wir ja genau das gesagt. Es wäre so schön, wenn jetzt einfach dieser Button da wäre, so für 2,99, 1,99, vielleicht auch 5 Euro. Hey, ich kann jetzt hier alles freischalten, es ist für immer freischalten, ich kann einfach spielen. Würde ich machen. Das ist einfach viel schöner als wie dieses, irgendwelche Münzen kaufen für Tausende von Euro und dann habe ich aber trotzdem immer nur wieder ein gewisses Maß an Spielfreude, weil dann die auch wieder aufgebraucht sind.
Genau, man weiß eben nie, was man eigentlich tatsächlich bekommt für dieses Geld bei anderen Spielen. Ja. Also man sagt halt so, okay, wenn du jetzt 1,99 ausgibst, kriegst du irgendwie 2000 Goldkristalle. Aber was bringen mir 2000 Goldkristalle? Aktuell wirkt das viel, aber vielleicht brauche ich die dann irgendwann in den nächsten Missionen und dann sind die voll schnell aufgebraucht und dann will das Spiel wieder, dass ich was einwerfe. Und das ist halt auch irgendwie so ein, ja, man kauft da so ein bisschen die Katze im Sack. Und wenn man halt einfach sagt, hier einmal Geld auf den Tisch legen und dafür alles freischalten, dann weiß man auch, was man da bekommt. Und das finde ich hier für 1,99 absolut fair. Und natürlich war es bei mir auch so, dass man halt dann sofort mit den ganzen Credits, die man da gleich kommt, sofort das beste Gewehr inklusive aller Upgrades kaufen kann. Und dann ist halt diese Freischaltmotivation und Mechanik ist damit völlig ausgehebelt. Aber es war in dem Fall dann schon in Anführungsstrichen okay. Ja. Was ich noch ganz witzig fand, ich habe laut Eigenwerbung, hat dieses Spiel moralische Konflikte. Hast du da irgendwelche bemerkt?
Ja, also es ist natürlich schon so, was ich mir halt gefragt habe, das hat mir die Story jetzt irgendwie nicht so, am Anfang nicht so rübergebracht, wieso mache ich das Ganze jetzt eigentlich? Also man muss sich da schon die Frage stellen, so, ja, die Story sagt, du musst jetzt den und den töten und dann machst du das. Da stelle ich mir dann schon so dieses Ding, ja, wieso mache ich das denn? Wieso gehe ich denn jetzt nicht eigentlich auf diese, in Anführungsstrichen, oder halt offensichtlich Bösen los? Also ich greife da irgendwelche anderen an für eine Gang, die am Anfang der Story echt beschissen mit mir umgeht, mich immer wieder vertröstet, dass ich noch einen Auftrag ausführe, Und da habe ich mir dann schon gedacht, also allein von der Story her so, ja, wieso machst denn du das jetzt eigentlich? Du bist dieser Lone Wolf und wieso greife ich da jetzt einen im Krankenhaus liegenden Typen an und kill den? Wieso mache ich das? Und das fand ich dann schon, also man stellt sich so diese Frage, so, ja, wie ist das in die Story eingebettet? Aber im Endeffekt hat man es dann doch wieder, oder habe ich dann so abgehakt, so, ah ja, cool, das ist jetzt gerade eine Sniper-Rätselmission, so, was muss ich als erstes ausschalten? Und wenn dann, muss ich ganz ehrlich sagen, da das Headshot-Symbol aufblinkt, finde ich es auch ganz ganz geil. so, yeah, habe ich geschafft. Da kannst du natürlich fragen, so, was sagt das jetzt über einen selber aus? Vielleicht kommt da dann irgendwann im Nachhinein die Moral so, oh, wieso freue ich mich eigentlich darüber, dass ich gerade jemanden mit einem Headshot erledigt habe? Aber die, ja, vielleicht großen Probleme, also die Warnung ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Oder ist es genauso ein Anreiz, dass man eben sagt, oh, jetzt muss ich aber da reinschauen. Genauso wie am Anfang auch steht, so, ja, ab 17 Jahren oder das stimmt. Das ist halt einfach so, ja, boah, das muss ja super brutal sein. Und dann noch Moral, ja, krass, das ist ja dann bestimmt das Spiel, wo jetzt sich alle die Zähne ausbeißen, so ein irgendwie Anti-Kriegsspiel, Anti-Sniper-Game, wo dann danach die großen Diskussionen ausbrechen. Aber so viel sei vorweggenommen, es würden, glaube ich, keine großen Diskussionen ausbrechen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist sehr geil. Das ist eine schöne Marketing-Luftnummer, dieses ab 17 am Anfang, weil das ist irgendwie so eine Pseudo-Alterskennzeichnung, die aber weder irgendwie USK noch irgendwie PEGI oder wie heißt das amerikanische, dieses ESPRN oder was. Also das, die haben halt einfach irgendwas erfunden, haben so Achtung ab 17, damit man sich denkt, ach du liebe Zeit, das muss ja voll krass sein. Das ist genauso wie wenn Publisher irgendwie bei einem Spiel, was eh ab 12 freigegeben ist, draufschreiben 100% Uncut oder sowas. mit so einem fetten roten Aufkleber, dass du denkst, boah krass, Uncut ist ja voll krass verboten, Alter. Und dann kaufst du dir das deswegen. Also das ist eigentlich so eine Werbemaßnahme. Also ich fand, am Ende wird's ja aufgelöst, das kann man vorwegnehmen, warum du das machst. Also das heißt, wir spoilern das jetzt nicht, aber du kriegst schon eine Erklärung, warum du da eigentlich so völlig amok läufst als Scharfschütze. Und ich fand nur so, moralisch fand ich da jetzt keine großen Konflikte drin für mich. Die hat man natürlich vielleicht, wie du sagst, eher bei sich selbst, dass man da irgendwie 5 Headshots austeilt und die sind auch sehr brutal. Also es ist zwar alles in so Comic-Grafik gehalten, aber du siehst halt schon, wie der Kopf einfach wegplatzt oben, wenn du einen Headshot machst. Und vielleicht, wenn man dieses Reflexionsniveau hat, dann sagt man sich vielleicht schon, ach du liebe Zeit, was habe ich jetzt da eigentlich gemacht oder warum habe ich die jetzt eigentlich ausgeschaltet, ohne dass die mir irgendwie was tun wollten oder eine direkte Bedrohung für mich waren. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass dieses moralische Konflikte so im Spiel angelegt war. Das hat man dann eher bei sich selbst, weil man sich drüber nachdenkt, was man da eigentlich macht. Also so klassischer moralischer Konflikt wäre jetzt, hast du diesen American Sniper von Eastwood gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Genau, da ist ja der Anfang, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil es kommt sogar im Trailer vor, die Szene, wo der kleine Junge mit der Handgranate auf die befreundeten Einheiten zuläuft. Und er dann auf den zielt und dann halt. Und das ist ein klassisches moralisches Dilemma. Was mache ich jetzt? Erschieße ich den kleinen Jungen und rette damit meine Einheit? Oder kann ich das nicht, weil ich sage, das ist ein Junge und ich kann nicht auf Kinder schießen und riskiere aber damit, dass meine Kameraden sterben? Und das ist so moralisches, klassisches moralisches Dilemma. Und sowas kann man schon vorwegnehmen, kommt in Lone Wolf nicht vor, sondern das ist dann schon eher Action-Spektakel.
Ja.
Aber gut.
Und es entsteht schon auch eine große Distanz dadurch, dass es halt auch so eine ganz reduzierte Grafik ist.
Ja.
Also man hat da jetzt nicht, man erkennt da nicht wirklich Gesichtszüge, sondern es sind eher so, sag ich jetzt mal, Pixelklötzchen mit Sonnenbrillen auf oder so. Wenn man die Gegner sind ja auch immer so eine coole Gang und oder so ein Syndikat und da ist dann halt einfach, da baut man aufgrund der Grafik auch schon gar keine Nähe auf, weil man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich auch wieder nur ein Pixelklotz. Aber dennoch kann man sich dann halt fragen, wieso man sich freut, wenn da so ein Headshot-Zeichen aufpoppt.
Hast du an manchen Stellen auch das Gefühl gehabt, dass das Spiel irgendwie undeutlich darüber ist, was es eigentlich von dir will? Also so ein Kommunikationsproblem?
Absolut. Okay. Also so, das, man kriegt ja immer so, also ich find's immer witzig, die Story baut ganz lang auf, wieso du jetzt in die nächste Mission sollst. Also versucht es eben in diese Geschichte einzubetten, wieso du jetzt jemanden da erledigen musst. Und dann ist aber dieses Missionsbriefing an sich ist dann oft nur ein Satz. So stoppe Redface oder stoppe den gegnerischen Boss. Und dann denkst du, ja, okay, mach ich. Und dann denkst du dir, ja, cool, perfekt, den schalte ich sofort aus, gibt's gar kein Problem, zack, Headshot verpasst, ja, Mission fehlgeschlagen.
Genau.
Denkst du dir so, hä, was ist jetzt los, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und dann ist das so, ach, das ist jetzt wieder genau das, wo ich vorher gemeint hatte, das ist so eine Rätselmechanik, dann musst du erst wieder einen anderen Gegner ausschalten, der das dann nicht sehen darf, dass der gerade erschossen wurde, oder du darfst ihn dann nicht in den Kopf schießen, sondern in der Mission nur ins Knie. Und das ist dann so, das muss man halt rausfinden. Und hinsichtlich dessen, dass wenn man dieses Premium nicht freigeschalten hat, ist das dann doppelt frustrierend, weil man sagt, hey, ich bin doch abhängig hier von meinen Aktionspunkten, dann seid doch zumindest so fair, dass ihr mir genau konkret sagt, was ich zu tun habe. Oder gib mir ein bisschen besseres Briefing, so versuche den Boss nicht zu töten.
Oder sowas,
genau, ja. Genau. Das ist dann, wo man sagt so, oh, das wäre ein bisschen, also wäre fairer gewesen, aber hängt vielleicht damit auch wieder zusammen, dass man sagt, hey, wir machen mal die Missionsbriefings ein bisschen kürzer, um dann zu sagen, die verbrauchen schneller die Aktionspunkte, die Leute sind gefrustet, wir können öfters Werbung schalten und so. Also könnte man, wenn man jetzt böse ist, das den so also auslegen, oder sie haben einfach, waren zu faul, da ein schöneres Briefing zu schreiben.
Ja, das ist eine sehr zynische Interpretation. Ich schieb's mal eher vielleicht auf Übersetzung, also dass es irgendwie nicht richtig übersetzt wurde oder verkürzt übersetzt wurde, weil im Englischen da vielleicht irgendwie, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Englisch die Ursprungssprache ist, dass da vielleicht doch irgendwie was drinsteht wie Eliminate Red Face Unseen oder sowas oder Undetected. Und im Deutschen haben sie es halt von der Platzmenge nicht hinbekommen oder sowas. Da hatten sie halt nur so und so viele Zeichen und dann haben sie das halt eine weggelassen. Und das sorgt aber tatsächlich eben dafür, dass man halt sagt, ah ja, cool, da ist der Red Face, zack, Headshot, Mission gescheitert. Und ich so, hey, was will denn das Spiel von mir? Und dann machst du es halt 2-3 Mal. Und dann checkst du, also irgendwas stimmt hier, irgendwas muss hier anders gehen, weil das Spiel gibt mir den Auftrag, den Redface zu töten und ich mach das und die Mission gilt als gescheitert. Und dann habe ich halt auch tatsächlich an manchen Stellen einfach irgendwie 4-5 Mal gebraucht, bis ich gecheckt habe, so, ach so, der will, dass ich auch den Rest der Bande irgendwie ausschalte oder zumindest die den sehen können und so. Und
genau.
Das wird halt nicht klar kommuniziert und das sorgt halt manchmal dafür, dass man einfach so Trial-and-Error-Sequenzen hat, wo man leider einfach aufgrund der Tatsache, dass das Spiel nicht deutlich kommuniziert, dann das Problem hat, dass man da festhängt. Aber grundsätzlich, dafür, dass es jetzt wirklich nur 1,99 kostet und ich fand es halt auch mal so was Neues, was man halt so im iOS-Store nicht ganz so häufig sieht, nämlich mal irgendwie was mit ein bisschen Story dabei und diese Sniper-Mechanik, wenn man da wirklich eine klassische Sniper-Mission hat, dann ist die eigentlich auch ganz spannend und deswegen für 1,99 finde ich, kann man sich das durchaus mal anschauen.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, also man muss sich's ja nicht für 1,99 anschauen, sondern kann ja erstmal Freemium reinschnuppern. Also ich kann es auf jeden Fall aus der Sicht empfehlen und ich finde es auch fair für die 1,99. Wenn ich mir jetzt was für Lone Wolf 2 wünschen dürfte, dann wäre es keine Angriffsmissionen oder Verteidigungsmissionen mehr, sondern mehr dieser Missionen, auch diese Flashbacks, so wie er früher war, also diese Kriegssituationen und mehr, also wirklich vielleicht das noch ausbauen, diese, in welcher Reihenfolge man Gegner ausschalten muss oder Geräte ausschalten muss, um dann zum Ziel zu kommen. Mhm. Weil das fand ich echt spannend. So, da habe ich mich dann auch wirklich so gefühlt, so, jetzt musst du da ein bisschen knobeln. Und man kommt dann auch in so einen Modus, dass man nicht einfach so, wie man am Anfang vielleicht vorgeht, so, ja, wild Headshots verteilt, sondern so, okay, jetzt schaue ich mir das erstmal an, die Situation. Und okay, wie könnte es funktionieren? Und da hat man sich dann, fand ich, kam dieses Sniper-Feeling noch mehr rüber, weil da hat man ja doch dann auch immer so einen Partner mit dabei, der die Gegend auskundschaftet, der da den Wind abmisst oder die Entfernung dann Tipps gibt oder so. Und das habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das jetzt alleine mache und so, dann muss ich diese Rolle übernehmen und dann muss ich das auskundschaften, anschauen. Und das fände ich an sich ganz spannend, also wenn es mehr dieser Missionen gibt. Dieses Action-Ding brauche ich in dem Fall gar nicht.
Nee, das fand ich auch. Also die Stärke des Spiels und die Spannung entwickelt es natürlich schon in diesen klassischen Scharfschützen-Einsätzen dann. Ja.
Genau, und man muss noch dazu sagen, abgesehen von der Mission gibt es noch so kleine Nebenspiele. Kann man dann auch eben noch so, ja, kleine Missionen, da kann man dann Credits drauf wetten, also virtuelle Credits drauf wetten. Und
dieser Schießstand?
Nee, ist nicht Schießstand. Ach so. Das sind wirklich, das nennt sich Spiele. Und das ist einmal so, kann man dann eben mit einem Scharfschützengewehr, mit der Pistole und mit einer Maschinenpistole.
Da habe ich überhaupt nicht drauf geklickt, weißt du warum? Weil ich dachte, das wäre einfach der Link in den App Store, wo sie ihre anderen Spiele noch bewerben.
Nee, da ist noch richtig viel Umfang mit drin.
Scheiße.
Ja, genau.
Ja, weil das hast du ja, manchmal hast du ja irgendwie so unten noch so einen Button im Menü, wo sie dann irgendwie auf ihre anderen Titel verlinken. So, hey, wenn du hier klickst, dann kommst du in den App Store und siehst alle anderen Spiele von Publisher XY. Ja. Und deswegen habe ich da gar nicht drauf geklickt.
Nee, das ist im Endeffekt eine Mechanik, ist eigentlich auch wieder ganz nett gemacht. Natürlich, da kannst du jetzt keine Aktionspunkte, glaube ich, verbrauchen. Oder doch, ich glaube, du kannst Aktionspunkte schon verbrauchen, damit du das Spiel starten kannst. Aber was du halt dort machen kannst, ist, bevor du dieses Spiel startest, kannst du sagen, hey, ich bin so gut, ich bin der derbeste Checker. Ich wette, dass ich diese Mission schaffe und wette da drauf 150 Credits. Und wenn du das schaffst, dann kriegst du, glaube ich, 300 oder so. Kannst natürlich aber auch die 150 verlieren. Und das ist eigentlich ganz geil, weil die Mission, also diese Spiele ganz schön fordernd sind. Also da gibt's Zombie-Headshot-Jagd, irgendwie so ein Moorhuhn-Klon, aber Moorhuhn dann mit der Pistole, was dann schon wieder ganz schön herausfordernd ist. Dann gibt's so einen virtuellen Raum, wo dann einfach nur Gegner irgendwie nacheinander aufploppen und sich ganz wirr bewegen. Die musst du dann wegsnipern. Und das fand ich eigentlich ganz cool, aber es sind ganz schön fordernd. Also da muss man sich drauf einstellen, dass man auch gut Credits verlieren kann. Aber muss halt auch immer sagen, mit dem Noob-Modus von mir. Also da, wer das dann drauf hat, der kann da auch seine Credits erhöhen, ohne dass er jetzt zusätzlich irgendwie Geld reinschmeißen musste. Hm. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also abgesehen von der Story hat man da auch noch was. Also das Spiel bietet wirklich Inhalt. Und finde ich eigentlich echt nett.
Okay, ein weiteres Beispiel dafür, wie das Spiel durch schlechte Kommunikation es geschafft hat, mir irgendwie was vorzuenthalten oder beziehungsweise nicht zu zeigen, dass dort nochmal ein weiterer Modus ist, weil da habe ich tatsächlich überhaupt nicht drauf geachtet. Das ist schlechtes User-Interface-Design.
Oder? Ja, genau. Also das ist so, sagen wir mal, wo die User-Experience nicht mehr so geil ist. Also das ist insgesamt auch, muss man sagen, so teilweise, also bei diesen Action-Missionen auch so die Steuerung ist jetzt auch nicht optimal. Also ich habe es immer nur auf dem Phone gespielt und da sind manchmal die Bewegungsabläufe, also da, wenn man Millimeter zu weit drüber bewegt, dann verreißt und das ist dann echt frustrierend. Aber klar, das kann man nicht anders machen. Das ist halt auch immer je nach Fingergröße, Geschwindigkeit, wie viel man da, was man da kann. Unterscheidet sich das, aber
ja, ja. Und diese simulierten Sticks auf den Touchscreens, die erreichen natürlich nie die Präzision, die du mit einem echten Controller erreichst. Das wird einfach nicht funktionieren, faktisch. Nee. Punkt.
Ja. Aber man merkt halt einfach, dass da, ich habe jetzt mal geschaut, also fand ich auch echt cool, weil die da so unter Informationen drunter steht. Man merkt, dass es ein Flash-Game ist, also von den Menüs her, dass es sehr einfach gehalten ist. Genau.
Gut. Alles
so viel
klar.
Dazu.
Haben wir das besprochen. Ja, wie gesagt, dann dir vielen Dank, dass du dann trotzdem nochmal wieder Zeit gefunden hast. Dann musst du jetzt einfach schneller spielen oder wir müssen langsamer casten. Das weiß ich nicht. Oder wir treffen uns in der Mitte, damit du auch wieder mal öfter dabei sein kannst. Und dann viel Spaß und Erfolg weiterhin im neuen Job. Und
Dankeschön.
Bis bald.
Ja, genau. Bis bald. Freut mich, mal wieder dabei zu sein.
Gerne. Ciao.
Ciao.